Sonderfolge bei Speer zum Podcast-Ton 2026. Zu Gast ist Dr. Johannes Streif vom ADHS Deutschland e.V. Im Mittelpunkt dieser Folge steht der ADHS Deutschland e.V., seine Aufgaben, seine Angebote und die wichtige Unterstützung, die der Verein für Betroffene und Angehörige leistet. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören. Das Gespräch mit Johannes war für uns wunderbar, informativ und menschlich einfach richtig schön. Los geht's mit Teil 1.
Hallo Sascha.
Hallo Pierre.
Wir haben wieder was Besonderes heute.
Stimmt.
Wir haben wieder einen Gast zugeschaltet.
Das ist richtig und heute ist vor allen Dingen unsere Podcastern-Folge.
Und das heißt, wir haben uns einem Thema verschrieben.
Das ist korrekt und zwar der ADHS
Deutschland e.V.
Richtig.
Und dazu haben wir uns eingeladen und er ist sogar, erschienen, remote.
Ein zweites Mal, muss man ehrlicherweise sagen.
Ein zweites Mal, nachdem es schon einmal in die Binsen gegangen ist.
An technischen und psychischen Problemen haben wir ja gerade festgelegt.
Wir haben zu Gast den Dr. Johannes Streif von der ADHS Deutschland e.V. Hallo Johannes.
Hallo Sascha, hallo Pierre. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du nochmal dabei bist.
Ach, als ADHS-Betroffener weiß man doch, dass man tolerant sein muss gegenüber Wiederholungen, Unwägbarkeiten, allem, was zum Leben dazugehört und was schiefgehen kann.
Das stimmt. Wir sind ja auch bei Sascha das gewohnt, dass es nicht immer alles so glatt geht, wie man das plant. Johannes, magst du ein bisschen nochmal dich vorstellen? Wer bist du, was tust du und warum tust du es?
Ja, gerne. Also ich bin von Beruf Psychologe, ich habe allerdings auch Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert. Ich habe über viele Jahre als Gerichtssachverständiger fürs Familiengericht gearbeitet, bin gerade dabei, mich ein bisschen zu verändern, aber insbesondere bin ich seit 15 Jahren zweiter Vorsitzender des ADHS Deutschland e.V., der größten deutschsprachigen Vereinigung für Selbsthilfe für ADHS-Betroffene und ihre Angehörigen. Und in diesem Verein und im Vorstand bin ich seit vielen Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das heißt, ganz viele Anfragen zur ADHS gehen erstmal über meinen Schreibtisch. Nicht immer mache ich das selbst, das macht auch nicht immer Sinn und Spaß. Aber heute freue ich mich, bei euch zu sein.
Vielleicht mal in kurzen Sätzen für die Leute, die es noch gar nicht kennen. Was ist denn der ADHS Deutschland e.V.?
Also wir sind, wie ich vorhin schon sagte, ein großer Selbsthilfeverein, der in ganz Deutschland vertreten ist, sind entstanden aus drei Vorläufervereinen, die auch schon damals in der Bundesrepublik schon landesweit tätig waren, haben ungefähr 200 Selbsthilfegruppen, die in Präsenz stattfinden, haben mittlerweile auch einige Online-Selbsthilfegruppen. Darüber hinaus haben wir ein großes Internetangebot an Informationen über die ADHS, machen Veranstaltungen oder sind beteiligt an Veranstaltungen zur Information über die ADHS und haben eine eigene Fachzeitschrift, die wir herausgeben, die neue Akzente zum Thema ADHS betreiben, Hotlines, also Telefonleitungen, wo man sich über die ADHS informieren kann und ja.
Wie heißt eure Fachzeitschrift?
Allgemein über die ADHS zu informieren, wo und wie es geht.
Neue Akzente.
Neue Akzente, ach so, okay, das habe ich jetzt immer zusammengehalten.
Ja,
okay.
Neue Akzente. Okay. Das ist einfach, weil eine Vorgängerzeitschrift schon Akzente hieß, also in dem Verband, in dem ich vorher war, das war der Bundesverband Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität. Wir hatten Jahrbücher rausgegeben, das war auch immer sehr schön und auch relativ aufwendig. Ein anderer Verband, der dann in uns aufgegangen ist, der hatte eben eine Zeitschrift, die Akzente hieß. Und dann haben wir sie eben, als wir dann den Teil weitergeführt hatten, neue Akzente genannt.
Na gut, alles neue.
Zumindest im Wortnamen.
euer Slogan ist Hilfe zur Selbsthilfe. Warum ist dieser Slogan so zentral? Du sprachst ja auch schon von Selbsthilfegruppen.
Weil wir der festen Überzeugung sind, dass eine neurophysiologische Disposition wie die ADHS, und ich denke, da kommen wir im Verlauf noch dazu, ein bisschen drüber zu reden, was die ADHS ist, einfach eine lebensbestimmende Kondition ist. Und da macht es wenig Sinn, immer nur zu schauen, wo man Hilfe von außen bekommt, sondern es macht viel mehr Sinn, dass man mit Hilfe von anderen, und da ist natürlich auch Leute, die selber an ADHS leiden, die Erfahrungen damit haben, die vielleicht auch für ihre Probleme gute Lösungen gefunden haben, ein wunderbares Vorbild, also mit Hilfe von anderen dann zu schauen, dass man sein eigenes Leben in den Griff bekommt. Und deswegen ist es Hilfe zur Selbsthilfe.
Wenn jemand gerade erst mit dem Thema ADS konfrontiert ist, wie würdest du empfehlen, sollte er vorgehen?
Naja, wer also beispielsweise die Diagnose selbst erhalten hat oder für einen Angehörigen, also Eltern natürlich für ein Kind erhalten haben, falls die sich nicht vorher schon zum Thema ADS informiert haben, was wahrscheinlich sehr viele getan haben, sonst wären sie nicht an der Stelle, wo schon eine Diagnose gestellt wurde. Aber wer sich allgemein für ADS interessiert, sollte sich an Quellen wenden. Heute ist das Internet natürlich der erste Zugang, die über die ADS informieren und dann natürlich vorzugsweise an Stellen, die sinnvolle Informationen zur ADS verbreiten. Das ist natürlich neben irgendwelchen Universitäten oder Gesundheitsportalen auch Seiten beispielsweise der Selbsthilfe. Also wie ich vorhin schon sagte, wir betreiben eine umfangreiche Internetseite, in der wir viele Informationen auch für Nichtmitglieder öffentlich zur Verfügung stellen zur ADHS, zu Begleitproblematiken, zu allem, was das Leben mit ADHS betrifft.
Ja, also ich habe immer mal wieder, wo wir gerade mal die Diagnostik ganz kurz angesprochen hatten, ich habe immer mal wieder gehört von Menschen und hatte auch Kommentare bei TikTok. Da hat Nadja zum Beispiel geschrieben, ich finde es total schwierig, als Erwachsene eine Diagnose zu bekommen. Hat wer Tipps? Kann man sagen, wie die Menschen an Diagnosen kommen? Also ich habe es ja nun auch vor 15 Jahren durch, jetzt knapp. Ich musste damals noch von meinem Wohnort aus nach Göttingen. Das sind gute 90 Kilometer. Ich glaube, die nach mir diagnostiziert wurden, hatten das schon deutlich einfacher. Aber ich glaube, dass, also ich denke, man braucht einen langen Atem, wenn man es vermutet, weil wir ja wissen, Termine kriegt man so schnell nicht. Also erstmal braucht man ja Psychologen, Psychiater oder wie auch immer. Was würdest du diesen Leuten raten, wie sie da vorkommen? Und ich habe, glaube ich, auf der Homepage habt ihr da, glaube ich, auch Hinweise für, ne?
Ja, also wir machen natürlich keine Werbung jetzt für bestimmte Personen oder Stellen, wo man sich diagnostizieren lassen kann, aber grundsätzlich sind jetzt im Erwachsenenalter dann Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie die primären Ansprechpartner, um eine Diagnose der ADHS dann zu erhalten. Oder ist ja nicht so, dass man einen Arzt aufsuchen sollte, sonst bräuchte man den wahrscheinlich nicht, indem dass man ihm sagt, ich weiß schon, was ich habe, ich hätte nur noch gern das Papier dazu. Aber dass man sich eben, falls man den Verdacht hat, das könnte vielleicht ein Problem sein bei einem selbst oder bei einem Kind, sich das Kind vorstellt bei einem Facharzt, der sich damit auskennt und der dann eben im Zweifelsfall bestätigt, dass es tatsächlich diese Diagnose gibt. Jetzt ist es natürlich so, wie du schon gesagt hast, es gibt wahnsinnig viele Anfragen, viel Bedarf und viel weniger Kapazitäten und es dauert manchmal auch relativ lang. Vor allem wird man auch nicht immer in der unmittelbaren Umgebung jetzt eine Stelle finden, die tatsächlich da eine qualifizierte Diagnostik macht. Ein Tipp auch in dem Bereich ist tatsächlich Selbsthilfegruppen, wie wir sie im ADS Deutschland haben, die eben in Präsenz arbeiten und lokal vernetzt sind, aufzusuchen und mit den Menschen dort zu sprechen. Sag mal, wo wart ihr denn eigentlich, als ihr eure Diagnose gestellt bekamt? Denn es ist bei uns jetzt keine Voraussetzung, dass man schon diagnostiziert ist, wenn man eine Gruppe besuchen will, sondern die steht kostenfrei jedem zur Verfügung, der sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Ansonsten hilft natürlich immer eine Anfrage bei nahegelegenen Kliniken, ob die sowas anbieten. Man kann sowohl über die Kassenärztliche Vereinigung als auch auf anderem Wege nach Fachärzten suchen und dann dort anfragen, wie es mit Kapazitäten aussieht. Und man kann natürlich auch schauen, ob es, wenn man jetzt näher an der Universitätsstadt wohnt, dort, und das ist natürlich fachlich, wissenschaftlich oft die besseren Einrichtungen, auch Ambulanzen bestehen, wo man sich diagnostizieren lassen kann. Mhm.
Ja, ich hatte das gerade durch mit den Kapazitäten, weil ich meinen Psychiater wechseln musste. Und
schwierig.
Es war sehr, sehr schwierig. Es war sehr schwierig und klappte nur noch mit Glück, weil ich wohl, es war so eine Gemeinschaftspraxis mit einem Hausarzt und irgendwann, ich kann mich nicht mal daran erinnern, wann, war ich wohl schon mal bei diesem Hausarzt und war deswegen schon in den Akten.
Hervorragend.
Es war mehr Zufall.
Glück muss man haben. Ja. Selbst wenn man sich nicht mehr daran erinnert, dass man da schon mal war.
Genau. Also da muss man einfach langen Atem und ich gebe zu, gerade das frustrierte sehr. Und ich bin ein Mensch, um ganz kurz abzuschweifen, nur ich bin ein Mensch, der...
Können wir auch gar nicht von dir.
Labert mir jetzt nicht rein. Ich bin ein Mensch, der... sich zur Not Hilfe schafft. Also ich hatte das dann auch, dass immer alle gesagt haben, nö, wir nehmen keine mehr auf, wir nehmen keine mehr auf. Und dann habe ich bei einer psychologischen Institutsambulanz angerufen und die haben mir gesagt, ja, also waren Sie schon mal bei uns in der Klinik? Ich sage, nee, ja, dann sind wir nicht zuständig. Daraus habe ich geschlossen, dass ich im Zweifel es wieder so stark verschlimmer psychisch, zumindest mündlich, dass ich kurz in eine Klinik gehe und danach in die das wäre mein Notfallplan gewesen. Der wäre natürlich blöd, weil ich irgendwie Plätze belege, aber irgendwie muss man ja weiterkommen.
Ich hätte ja aus diesem Prinzip eher geschlossen, beim nächsten Mal, wenn man gefragt hätte, waren Sie schon bei uns, zu sagen, ja, natürlich war ich schon bei Ihnen. Und wenn die dann sagen, ich habe in den Unterlagen nichts gefunden, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß ganz sicher, dass ich schon da war. Vielleicht hatte die frühere Mitarbeiterin, bei der ich war, ADHS oder die Unterlagen sind verschwunden. Aber Sie können mir glauben, ganz sicher, ich war schon da.
Sehr gut, sehr gut.
Aber umso wichtiger finde ich ja deinen Tipp, dass du sagst, dass man, um bei euch an den Selbsthilfegruppen, ob jetzt in Präsenz oder online teilzunehmen, man muss nicht diagnostizieren, also es ist keine Zugangsvoraussetzung, dass man sich da schon mal die Tipps holen kann in den Gesprächen mit den Betroffenen oder auch mit den Moderatoren. Kannst du vielleicht kurz schildern, wie läuft so eine Selbsthilfegruppe, ob jetzt Präsenz oder online, ab?
Ja, also vom Prinzip her ist es tatsächlich egal, ob Präsenz oder online, sehr ähnlich. Es geht einfach darum, dass sich von der ADHS Betroffene oder jede Person, die sich in irgendeiner Weise mit der ADHS auseinandersetzt, mit anderen Personen vernetzen kann, im direkten Austausch berichten kann, was ihr eigenes Anliegen ist, wo sie ihre Probleme hat, wenn sie bei sich selbst eine ADHS sieht oder die vielleicht schon diagnostiziert worden ist. Das Wesen der ADHS, der Betroffenheit in irgendeiner Weise dann sieht und vielleicht im Alltag dann eben Tipps braucht, wie man besser damit umgeht. Und da durch diesen Austausch entsteht erstmal grundsätzlich eine Atmosphäre, wo man vielleicht auch, was früher vielleicht nicht gegeben war, dadurch, dass man sich als ADHS-Betroffener vielleicht als der Einzige in seinem sozialen Umfeld erlebt hat, jetzt plötzlich mit anderen zusammen ist, die relativ ähnlich denken, relativ ähnlich ticken und sich dann da vielleicht auch wohler fühlt. In der Regel machen unsere Gruppen regelmäßige Treffen, einmal im Monat beispielsweise, manche auch öfter. Und dann ist es so, dass man oft wechselt. So die Mehrzahl der Termine sind schon offene Termine, wo es darum geht, dass jeder, der neu dazukommt, auch ein bisschen sich berichten kann über sich selbst, auch genug Zeit hat, sich da reinzufinden. Aber es gibt immer wieder auch Termine, die jetzt nicht geschlossen sind, aber organisiert sind, sodass bei diesen Terminen eben beispielsweise ein Referent kommt oder einfach bestimmte Themen in den Mittelpunkt gestellt werden, sodass es für diejenigen, die regelmäßig die Gruppe besuchen, jetzt nicht langweilig wird, dass man mit jedem neuen Mitglied, das da kommt, quasi wieder dessen Lebensgeschichte anhört und vielleicht diese Person berät, aber selbst nichts mehr aus dieser Selbsthilfesituation für sich Nützliches rauszieht. Und online ist es so, dass wir in der Regel noch einen Vorlauf haben, dass die Leute tatsächlich auch betroffen sind oder sich aus eigenem Antrieb mit dem Thema auseinandersetzen und nicht das allzu einfach ist, dass sich jemand, der vielleicht für die Medien arbeitet oder aus irgendwelchen anderen Gründen jetzt ein Interesse daran hat, in die Gruppe reinzukommen, sich da Zugang verschafft, Informationen nimmt und die vielleicht auch dann in irgendeiner Weise veröffentlicht oder weiter verbreitet, was wir natürlich nicht wollen. Das ist klar, dass auch jeder Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe, egal ob präsent oder online, sich verpflichtet, alles das, was in der Gruppe gesprochen wird, nicht nach außen zu tragen.
Das soll ja auch ein Schutzraum sein, ne? Also und wenn da jetzt jemand kommt, der da irgendeinen Vorteil draus ziehen will, ist das natürlich auch mehr als verwerflich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, hatten wir gehabt, also war vor, weiß ich gar nicht mehr, 10 Jahren, 15 Jahren, 15 Jahre wahrscheinlich schon her, so ein Bericht, der damals im ZDF Frontal lief und wo die verdeckt in eine Gruppe gegangen sind und Fragen gestellt hatten und letzten Endes diese Gruppenleitung dazu gebracht hatten, nach mehrmaligem konkretem Nachfragen sich zu einem Medikament zu äußern, um dann später in der Sendung darzustellen, dass nicht medizinisch qualifizierte Personen im Verein medizinische Ratschläge geben oder sich zu medizinischen Fakten äußern. Das ist leider schwierig und fast nicht zu vermeiden, aber wir haben im Anschluss daran dann auch die Schulung für unsere Gruppenleiter intensiviert, um nochmal das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das auch passieren kann und dass es wichtig ist, dass man immer nur in dem Bereich auch informiert und spricht, in dem man tatsächlich auch qualifiziert ist.
Ich habe auf der Homepage gesehen, dass ihr auch eine Telefonberatung habt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da so? Und gibt da auch irgendwelche No-Gos, also irgendwas, was man da nicht tun sollte?
Also ich glaube, die No-Gos, um mit denen anzufangen, sind dieselben, wie wenn man bei einer anderen Form von Informationsquelle anruft. Also ich würde auch nicht versuchen, ein Hotel reservieren zu wollen telefonisch und gleich die Rezeptionistin zu beschimpfen. Ansonsten gibt es jetzt keine Grenzen für die Personen, die anrufen. Was dort passiert ist, dass einfach Personen zur Verfügung stehen, das ist ja auch nach Landesgruppen unterteilt, die in der Regel einigermaßen lokal orientiert sind, über die ADHS informieren können, Fragen beantworten können und Tipps geben, wie man jetzt weiter verfahren kann. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen als eine medizinische oder psychologische Beratung, sondern eher als einen Zugang zu Informationen, falls man das jetzt nicht übers Internet macht, zu Informationen, wo es welche Hilfen gibt, welches Vorgehen unter Umständen sinnvoll ist, um auf der Grundlage dann quasi besser weiterarbeiten zu können im Alltag.
Genau, und die Leute, die dahinter sitzen, machen die das alle ehrenamtlich oder?
Die machen das alle ehrenamtlich, genauso wie wir im Vorstand. Wir haben zwar eine Geschäftsstelle, wir haben auch eine Geschäftsführerin, die man tatsächlich ja auch sinnvollerweise bezahlt dafür, dass sie ihren kompletten Lebensalltag und weit mehr als man bezahlt, letztlich dem Thema auch gewidmet haben oder widmen. Aber fast alle Arbeit wird ansonsten oder praktisch alle Arbeit von Freiwilligen gemacht, ehrenamtlich gemacht. Wir sind eben auch ein als gemeinnützig anerkannter Verein. Mhm.
Und im Prinzip sind das dann die Mitglieder, die helfen oder könnten auch andere sagen, wir haben Interesse zu helfen?
Naja, dadurch, dass die Selbsthilfegruppen erstmal offen sind und man dazu kein Mitglied sein muss, gibt es natürlich immer wieder auch vor allem auf lokaler Ebene Initiativen, Aktionen, wo auch Nichtmitglieder uns unterstützen, abgesehen davon, dass es ja auch Solidarität mit anderen Vereinen, Verbänden oder in bestimmten Konstellationen auf Messen oder wo auch immer man präsent ist, gibt. Aber grundsätzlich ist natürlich so, wenn man im ADHS für den ADHS Deutschland tätig sein möchte, muss man Mitglied sein. Und wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Ich habe auch schon gehört, dass du im Zuge der Recherchen für diesen Podcast Mitglied geworden bist. Das ist sehr schön und dafür sind wir sehr dankbar. Denn Mitglied zu sein ist ja zum einen natürlich auch die Möglichkeit, sich in einem Verein zu engagieren, was man auch tun sollte. Also da freuen wir uns immer, wenn wir solche Mitglieder haben und nicht nur passive Mitglieder. Aber Mitglied zu sein bedeutet eben auch, einem Verein zu ermöglichen, zu sagen, hey, wir haben so und so viele Mitglieder, also wie im Fall des ADHS Deutschland, mehrere tausend Mitglieder. Das verleiht einem Verein und den Vertretern des Vereins natürlich auch in öffentlichen Diskussionen und auch in Gremien mehr Gewicht, als wenn man einfach 30 Menschen vertritt, die wunderbar engagiert sein können, aber dennoch halt vielleicht aus der Perspektive von einem Politiker oder von Gesundheitsoffiziellen nicht die Masse darstellen, die man erstmal ernst nehmen und würdigen muss.
Könnt ihr sagen, welche Fragen ihr so am, also du ja in dem Fall, welche Fragen ihr so am häufigsten bekommt? Oder kann man das nicht so genau sagen?
Das ist tatsächlich schwer. Wir haben, und das wäre vielleicht mal ein interessanter Punkt, auch seit einiger Zeit einen KI-Chatbot, der Fragen auch direkt beantwortet, der ist nur gespeist aus unseren eigenen Texten und also qualitativ hochwertigen Informationen. Insofern kann er jetzt auch nicht viel Unfug erzählen, weil er nicht andere Informationen irgendwo aus dem Netz, die unüberprüft hat, gesaugt hat. Und man müsste bei dem mal schauen, was tatsächlich die häufigsten Anfragen sind. Ich betreue bei uns ja die Facebook-Seite und wenn ich da schaue, dann fällt mir weniger ein, was ich gefragt werde, als dass die häufigste Anmerkung, mittlerweile manchmal auch schon so mit dem ironischen Smiley, die ich bekomme, ey, der Text ist zu lang für einen ADHSler, kann man das nicht auch kürzer fassen?
Okay.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Also wundervoll, das ist aber auch einem ADHSler passiert, dass der ein langer Text, aber das ist glaube ich dann auch wieder dieser Hyperfokus, den Sascha so gern beschwört.
Ja, also ich bin ja persönlich der Meinung, dass ADHS und Textlänge jetzt nicht quasi kongruent sind, sondern ich bin tatsächlich so, wie ich bin, seit meines Lebens, aber ich habe schon in meiner Kindheit gerne Thomas Mann gelesen und ich habe das tatsächlich auch fertiggebracht. Bücher von mehreren hundert Seiten und viele Bücher über mehrere hundert Seiten zu lesen. Ich glaube, dass es heute schwieriger ist, ist weniger die ADHS, sondern mehr, dass es einfach schon eine ganz große Gewöhnung daran gibt, dass Informationen wahnsinnig verkürzt werden, dass man sich ständig neuen Themen zuwidmet, dass wir, was früher das Zappen beim Fernsehen war, heute eben durch soziale Netzwerke scrollen. Und es wäre falsch, das als ADHS misszuverstehen. Aber jemand, der ADHS hat, ist vielleicht noch mehr geneigt, diesen Techniken zu folgen und auch so hineingesogen zu werden in Angebote, die eben ständig neue Reize bieten und die einen nicht dazu zwingen, die Aufmerksamkeit über längere Zeit einem Thema zu widmen.
Ja, du hast ja heute viel mehr Sachen Audio und visuell und, ne, also du brauchst kein Buch mehr lesen, du kannst es dir vorlesen lassen, du kannst dir alles auch als Video angucken.
Kannst du es dir auch zusammenfassen lassen.
Du kannst es dir zusammenfassen lassen, auch über KI. Also von daher ist es schon richtig.
Aber ich glaube, da zeigt sich natürlich auch, was der Nachteil dann ist, wenn man für sich selbst sagt, mir reichen diese Zusammenfassungen oder diese verkürzten Informationen. Ich meine, klar kann man die Inhaltsangabe vom Zauberberg machen, aber den ganzen Humor, die Ironie, den Sarkasmus eines Romans kann man nicht durch eine Zusammenfassung des Inhalts aufnehmen. Das heißt, man begrinkt sich eigentlich, wenn man immer nur diese kurzen Zusammenfassungen liest, um das ganze Vergnügen des Lesens. Kein Wunder, dass man dann hinterher sagt, ich will nur noch kurze Sachen lesen, alles andere ist langweilig.
Gerade Humor ist ja etwas, was die KI auch noch nicht hinbekommt, tatsächlich.
Also oder das, nur unfreiwilligen Humor.
Da hat sie noch zu kämpfen.
ADHS war ja lange Zeit so ein bisschen im Schatten, auch in Deutschland. Ich glaube, wir hatten gestern kurz drüber gesprochen, dass ja ADHS in Deutschland relativ spät auch erst ankam. Und als es dann aber so in den Fokus kam, gab es ja immer wieder, und ich glaube, die Aussagen gibt es ja heute auch, so Aussagen wie ADHS, so eine Modekrankheit oder anscheinend hat das ja heute jeder. Sind das so die hartnäckigsten Missverständnisse und wie geht ihr mit solchen Aussagen um?
Also das ist sicher der Bereich, der sich bei allem Negativen, was man über die sozialen Netzwerke oder manchmal auch die Medienberichterstattung sagen kann, sich am meisten zum Positiven gewandelt hat. Es ist mittlerweile eine große Aufmerksamkeit, Anerkennung auch erstmal für das Störungsbild ADHS da. Das ist ganz anders. Wenn man vor 20 Jahren eine Lehrerfortbildung gemacht hatte zum Thema ADHS, war man ganz oft eben noch mit solchen Vorurteilen konfrontiert. Das ist ein Erziehungsproblem, das ist ein gesellschaftliches Problem, eine Frage der Sozialisation, aber sicher nicht ein Störungsbild, was in irgendeiner Weise genetisch disponiert ist. Und das sind bis heute natürlich auf der einen Seite immer noch die häufigsten Vorurteile, die gegen die ADHS vorgebracht werden, dass sie sozial vermittelt wird, dass Armut, dass Mediennutzung, dass weiß der Kuckuck, was alles ADHS hervorrufen kann. Und dass insbesondere dann ihre Behandlung, auch so eine medikamentöse Behandlung, im Grunde so eine quasi Medikalisierung von sozialen Problemen darstellt. Allerdings, wie gesagt, es hat ziemlich stark abgenommen und ist heute jetzt nicht mehr in dem Maße als Vorurteil präsent. Man darf auch nicht vergessen, auch in Deutschland, selbst wenn wir den Amerikanern zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen gefolgt sind in der Auseinandersetzung mit psychiatrischen Erkrankungen, gab es schon früher letztlich als in jedem anderen Land eine Auseinandersetzung mit Kindern, die mit der Aufmerksamkeit Probleme hatten. 1932 erschien in der Zeitschrift für Neurologie ein Artikel von zwei Kinderärzten an der Charité in Berlin über eine hyperkinetische Erkrankung des Kindesalters. Da ist ja schon dieser Begriff Hyperkinese schon mit drin. Das ist der erste wissenschaftliche Bericht, der diesen Titel sogar auch trägt zum Thema ADHS. Und das, was dort beschrieben wird, kann man heute immer noch eins zu eins übernehmen, zumindest für diese sehr auffälligen, hyperaktiven Kinder. Und auch in Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Auseinandersetzung mit der ADHS und die medikamentöse Behandlung seit den 70er Jahren präsent. Also wenn man heute mit Menschen spricht, die die Diagnose haben, die haben tatsächlich jetzt auch schon in Erwachsenenzahl Eltern, zumindest oft halt die Väter, die auch schon das Problem hatten und die auch schon in ihrer Kindheit diagnostiziert und behandelt wurden. Aber diese Breite hat es bei uns erst ab 2000 ungefähr erreicht und die quasi mediale Präsenz, die es heute hat, auch das jetzt in einem Zeitschrift wie im Spiegel, der ganz lang so ein bisschen ADHS-avers war, also immer so Redakteur hatte, der negativ über die ADHS geschrieben hatte, heute positiv über die ADHS berichtet, auch diesen Zug aufgesprungen ist, ganz viele Aspekte der ADHS vom Arbeitsplatz über das Privatleben, die Partnerschaft dann aufzugreifen, das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch aus dem Grund entstanden, dass die sozialen Netzwerke das Thema gehypt hatten.
Also wenn ich mich so recht erinnere, meine Oma beispielsweise, Gott hab sie selig, bin ich bis heute überzeugt, dass die ADHS hatte. Zum einen, wenn ich so aus der Geschichte von meinem Vater oder von meiner Großtante immer erzählt bekommen, dass die halt, die war nicht beschulbar damals, die hat auch sich geweigert, in die Schule zu gehen, hat oft geschwänzt, hat damals kein Lesen, kein Rechnen, also meine Oma war Analphabetin, weil sie sich schlechtweg geweigert hatte, das zu lernen, ist trotzdem ihr Leben lang durchgekommen und konnte sich eigentlich auch auf wenige Sachen konzentrieren, manchmal konnte sie sich nicht mal auf ein Gespräch mit mir konzentrieren. Also ich glaube, dass, was du schon sagst, das ist auch damals und das ist ja auch so diese Kriegsgeneration oder kürzere Nachkriegsgeneration, dass es das schon immer gab. Ne? Nur halt früher wurde gesagt, ist halt ein lebhaftes Kind, ist ein schwieriges Kind oder sowas in der Art.
Ja, und es sind natürlich auch erzieherische Maßnahmen angewendet worden, die letztlich manchmal so massiv waren, dass selbst ein ADHS-Kind den Teil des Verhaltens und jeder ADHS-Betroffene kann sein Verhalten ja in Teilen und zu Zeiten mehr oder weniger gut kontrollieren, alles aufbieten wird, um sich zu kontrollieren, sich zu beherrschen, weil die Sanktionen, die dem ansonsten folgten, einfach schlimm waren. Also wenn ich die ganze Zeit damit bedroht bin, dass wenn ich einen Scheiß mache, verprügelt werde von meinem Vater, dann schaue ich schon drauf, dass das sich nicht allzu oft passiert, selbst wenn ich immer mal wieder in Momente komme, wo ich vielleicht nicht dran denke, dass das zu was Negativem, Strafwürdigen ausarten könnte.
Führt aber, glaube ich, zu einem hohen Leidensdruck, den man dann noch so hat, weil man dann ja schon stark maskieren muss. Also.
Ja, in jedem Fall. Ich bin auch noch so aufgewachsen, dass das tatsächlich, ein Verhalten war, das dann manchmal eben auch drastisch sanktioniert wurde. Selbst wenn der positive Aspekt war, dass ich jetzt nicht pathologisiert worden bin, also dass meine Eltern jetzt dachten, na, das muss man irgendwie in den Griff bekommen, aber nicht darüber nachdachten, dass das jetzt irgendwie eine große Krankheit oder Störung sein könnte.
Ja, also gut, meine Eltern wussten das ja auch nicht. Wir haben uns halt immer nur die Frage gestellt, warum kann er das denn nicht? Und meine ehrliche Antwort war damals, weiß ich nicht, weil ich es wirklich nicht wusste. Ich hatte eine Erzählung von meiner Mutter, die sagt, das hat sie dann immer noch saurer gemacht, weil sie immer gedacht hat, wie kann er das denn nicht wissen? Jetzt will er sich nur irgendwie rausreden. Oder nicht mit mir reden, das macht es schwierig. Also.
Ja. Also ich habe alles in allem meine eigene Kindheit jetzt insbesondere so in Bezug zur ADS jetzt nicht besonders negativ erlebt. Also rückblickend würde ich sogar manchmal sagen, die ADS hat dazu geführt, dass ich heute mehr und Wilderes erzählen kann. Also gerade wenn man eigene Kinder oder wenn ich später mal Enkelkinder habe, erzählen kann, was man alles getan hat. Und auch so, wenn man ein Klassentreffen hat, manchmal noch mit einem gewissen Respekt darüber gesprochen wird, dass man sich getraut hat, dieses oder jenes zu tun. Und ich hatte das gestern ja auch schon gesagt, wenn ich das irgendwie beschreiben sollte, dann ist es eben ähnlich diesem Witz von jemandem, der in England war und wieder zurückkommt und gefragt wird, hast du Probleme mit deinem Englisch? Sagt, nee, nicht ich, die Engländer. Und ich hatte eben aus meiner Sicht auch nicht die großen Probleme mit meinem ADHS. Es waren eigentlich eher die anderen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Du kennst mich doch gar nicht.
Nee, aber Sascha.
Aber du weißt ja noch nicht, welche Spektren wir haben.
Nee, das ist aber, du sagst, ich sag mal so, du hast ein breites Spektrum.
Ja.
Ja. Ja, ich lasse das jetzt einfach so stehen.
Ich habe ja schon mal gedacht, wenn wir einen Teleprompter machen, ne, meine Schrift wird nicht die fette. Genau. Ich würde mal sagen, Sie haben mir eine Frage, die ich mir fast selber beantworten kann, aber ich möchte die trotzdem mal stellen. Und das ist, welche Themen belasten Betroffene und Angehörige im Alltag am häufigsten? Also Schule, Arbeit, Beziehung, Organisation, Selbstwert, Begleiterkrankung. Ich würde sagen, vermutlich alles. Das kann man wahrscheinlich nicht so klar rauskristallisieren, weil das bei jedem was anderes ist. Aber ich stelle sie einfach mal. Vielleicht hast du ja andere Erfahrungen.
Nein, das stimmt schon und alles ist natürlich die richtige Antwort. Dazu muss man einfach verstehen, dass die ADHS ja eine Verhaltenshemmungsstörung ist. Das heißt, eine Problematik, die darin begründet ist, dass man auf sehr viele Reize sehr schnell reagiert und die Reaktion darauf nicht immer in dem Maße einbremsen kann, wie es vielleicht in einer bestimmten sozialen Situation auch angemessen und erwünscht wäre. Und die ganze Bandbreite des Lebens schlägt sich dann eben auch im Zweifelsfall in derselben Bandbreite an Problemen als ADS-Betroffene nieder. Wenn ich auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Reize eben extrem impulsiv reagiere, werde ich in einer Gemeinschaft, wo es darum geht, sich auch selber zu kontrollieren, auch so sich anzupassen, immer Probleme haben. Aber entsprechend natürlich dieser Gemeinschaft und wie sie lebt und was sie von mir als Betroffenem verlangt. Ich glaube tatsächlich, dass das größte Problem von ADHS-Betroffenen ist, dass sie in vielen Situationen Sachen sagen oder tun, die sie hinterher bereuen. Aber sie können sich in dem Moment, obwohl sie wissen, dass wenn sie jetzt vorher in einer vernünftigen Art und Weise drüber nachgedacht hätten, würdest du in so einer Situation das sagen oder das tun, sofort gesagt hätten, nein, niemals, sie dann trotzdem durch die Reize in der Situation, durch den Stress, durch die Überforderung getriggert werden, dann etwas zu sagen und zu tun, was sie bereuen.
Das ist tatsächlich so. Ich habe vor einigen Monaten zu meinem Chef mal gesagt, also diese Dienstsitzungen sind ja fürchterlich in der Dienstsitzung. Das ist ja nur bla bla bla. Und dann kam er, wenn du eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Dreijähriger hast, kann ich das verstehen. Und dann brach es aus mir heraus, wenn du redest wie ein Dreijähriger, brauchst du dich nicht wundern. Wir reden miteinander, wir haben das abgetan unter Humor, aber das war schon, wo ich hinterher dachte, das hättest du vielleicht besser gelassen.
Ja, ich habe ja auch so ein Erlebnis gehabt zu dem Zeitpunkt, da hatte ich ja die Diagnose schon und wusste eigentlich schon relativ viel über mich oder hatte zumindest geglaubt, viel über mich zu wissen und mich auch einigermaßen zu beherrschen. Und ich war in der Promotionsprüfung und der Professor hatte was gefragt und er wollte einen bestimmten Begriff hören, den ich nicht präsentiert hatte, weil ich einfach nicht verstanden hatte, auf was er hinaus wollte. Und die Prüfung war ansonsten großartig gelaufen und dann sagte er endlich diesen Begriff und tat dies mit so einer großen Geste der Enttäuschung und des Unverständnisses, wie ich das jetzt nicht wissen konnte. Und dann hat mich das so genervt, dass ich in der Prüfung gesagt habe, aber das ist doch Begriffshuberei. Und in derselben Sekunde, wie ich das gesagt habe,
hast du schon bereut,
habe ich gedacht, scheiße, was hast du getan?
Ja.
Es gibt aber immer einen Co-Referenten, also in dem Fall eine Referentin bei der Prüfung. Und ich habe 20 Minuten vor der Tür gewartet, die diese Psychologin gebraucht hatte, den Professor davon zu überzeugen, dass die Prüfung trotzdem eine Einserprüfung war, selbst wenn er sich über die Äußerung geärgert hat.
Ich habe es in meiner IT-Ausbildung immer gesagt, dass diese ganzen Begriffe nur dafür erfunden wurden, damit Otto Normal am besten gar nichts mehr davon versteht und wir immer so klingen, als wären wir besonders intelligent.
Also. Das stimmt. Ich war bei der Bundeswehr auch, was man manchmal als ADHSler auch nicht glauben kann, aber damals war es ja so, dass der Zivildienst länger war als die Bundeswehrzeit und ich mir irgendwie auch nicht vorstellen konnte, jetzt irgendwie in einem Altenheim Senioren zu malträtieren. Bei der Bundeswehr gibt es eine unendliche Flut von Abkürzungen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass erstmal jemand Abkürzungen erfunden hat und dann hat man sich bemüht, irgendwelche Begriffe für die Abkürzungen nachzureichen. Ja. Weil sonst hätten die Abkürzungen keinen Sinn gemacht.
Ja, gut, wir arbeiten im öffentlichen Dienst, da geht das genauso. Da wird auch alles Mögliche abgekürzt. Also.
Das hast du im Englischen auch, nur da hören sich die Abkürzungen einfach cooler an, wenn du sie Englisch aussprichst.
Ja, das stimmt. Aber die Bundeswehr zum Beispiel ist auch so eine Zeit, ich habe die auch nicht negativ in Erinnerung. Ich hatte auch viel Glück gehabt, es gab auch mal ein paar kritische Situationen, aber insgesamt war es eigentlich total lustig, auch als ADHSler und als ich damals die Grundausbildung abgeschlossen hatte, war in Remscheid, war das glaube ich gewesen, so eine A-10 Thunderbolt abgestürzt und wir konnten deswegen nicht so ein großes Hause machen, hatten eine etwas seriösere Veranstaltung. Meine Kameraden hat mich gebeten, zu dieser Veranstaltung eine Rede für uns Wehrpflichtige zu halten. Und ich habe über die Bedeutung der Bundeswehr zur Sicherung der Grundrechte gesprochen, darunter das wichtigste Grundrecht, das Recht auf Wehrdienstverweigerung. Und es war einfach total lustig.
Also das hast du in Uniform gehalten, ja, das ist ja herrlich.
Das habe ich in Uniform gehalten,
Das ist ja herrlich.
Und am nächsten Morgen beim Morgenappell hatte unser Hauptmann der damals, glaube ich, der jüngste Hauptmann als Kompaniechef war in der Bundeswehr, dann gesagt hat, schöne Rede, Fliegerstreif. Glaube nicht, dass viele von Ihren Kollegen die verstanden haben.
Ja, schön. Ich habe hier noch die Frage, wo erlebt ihr bei Erwachsenen mit ADHS die größten Versorgungslücken? Ich würde ja fast sagen, eine versucht ihr ja durchaus zu schließen. Mit Selbsthilfegruppen und Online-Selbsthilfegruppen und...
Also, wenn man das, es stimmt ja auch, als Versorgung begreift, dass man sich Informationen auch bei anderen Menschen holt, die in ähnlichen Lebenssituationen leben, dann ist es tatsächlich ein Schluss auch von einer Versorgungslücke. Wenn man Versorgungslücke jetzt oder Versorgung als was begreift, eben nicht wie Selbsthilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, sondern als eine Hilfe, die man bekommt, weil man eben krank ist, dann ist natürlich die Versorgung durch entsprechend qualifizierte Ärzte und Psychologen und Psychotherapeuten unser größtes Problem. Es ist ja gerade wieder so eine große Diskussion, gibt ja diesen Beschluss der gesetzlichen Krankenkassen, den Honorarsatz abzusenken für ambulante Psychotherapien. Großer Aufschrei, werden wir als Verband natürlich auch angefragt. Hey, positioniert euch dazu, veröffentlicht diese Petition beispielsweise, um Unterschriften zu sammeln. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer. Ich meine, neben dem, dass ich ADS betroffen bin, dass ich ADS Selbsthilfe mache, bin ich natürlich auch ein Bürger dieses Staates und bin ein Steuerzahler. Und es ist auch leicht immer zu fordern, es soll überall noch irgendwas ausgebaut werden, noch irgendwas größer gemacht werden. Man kann sich vorstellen, dass wir irgendwann auch, weiß ich, 3/4 unseres Etats dafür ausgeben, dass wir zu Ärzten gehen, irgendwelche medizinischen Behandlungen durchlaufen, hat vielleicht sogar eine gewisse Berechtigung, weil das, was ist wichtiger im Leben als das Leben selbst, aber dass wir das immer weiter ausbauen, aber nicht wirklich auch mal schauen, kommt die Hilfe bei denen an, die sie tatsächlich brauchen. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt nicht eine Versorgungslücke immer haben in Deutschland, die darin liegt, dass wir nicht genügend Ärzte, nicht genügend Therapieplätze haben, sondern dass wir eine falsche Zuweisung von diesen Ressourcen oft haben. Diejenigen, die am schwersten betroffen sind, die sich vielleicht aber auch am schwersten tun, dann selber aktiv, um solche Hilfe nachzusuchen, sind diejenigen, die es auch am schwersten haben, Diagnosen zu bekommen im Zweifelsfall auch angemessen behandelt zu werden. Und ADHS-Betroffene sind, vor allem wenn sie schwerer betroffen sind, auch kein jetzt für einen Arzt oder Psychotherapeuten manchmal besonders angenehmes Klientel. Abgesehen davon, dass man viele Überraschungen erlebt, sind sie aber auch anstrengend, sie sind unpünktlich, sie sind manchmal querulatorisch. Sie sagen einem vielleicht auch mal am Ende der Sitzung, dass es der beschissenste Termin war, so ähnlich wie die langweiligste Besprechung, die man bisher hatte. Und es ist anstrengender für Leute, die professionell mit solchen Klienten umgehen, die zu betreuen und dann tatsächlich auch Erfolge zu erzielen, als wenn ich mich um andere Störungsbilder, um andere Menschen kümmere, die vielleicht auch noch dankbarer sind dafür, dass ihnen geholfen wird. Insofern verstehe ich das, dass wir ADHS-Betroffenen und vor allem die Schwerbetroffenen manchmal nicht so den guten Zugang haben zu Psychiatern, Therapieplätzen. Aber wenn die Ressourcen, die bereits bestehen, besser verteilt würden, glaube ich, wäre schon viel erreicht und wahrscheinlich auch sozial besser vermittelbar erreicht, als wenn wir ständig verlangen, dass noch mehr in diese Systeme investiert wird, ohne dass wir ja dann im Ergebnis sehen, dass der Bedarf tatsächlich gedeckt wird. Ich glaube, dass beispielsweise im Bereich der Psychotherapie, aber wir wissen es mittlerweile auch durch so Gesundheitscoaching, also so eine allgemeine Education, manchmal die Auseinandersetzung mit diesen Themen letztlich weiteren Bedarf schafft. Also es gibt eine neue Studie aus Großbritannien, wo man geschaut hat, ob das was bringt, wenn man Jugendliche im Rahmen der Schule halt informiert auch über Krankheiten, über psychiatrische Störungen und hat festgestellt, dass es im Mittel den Jugendlichen schlechter ging nach solchen Informationsveranstaltungen oder solchen grundlegenden Informationen. Klar, das ist so ein bisschen wie wenn man Medizin studiert und dann irgendwann als Frau Brustkrebs durchnimmt und als werdende Ärztin sich ständig abtastet, wo ist der Knoten? Oder auch als Psychologe in der Ausbildung dann immer wieder sich denkt, trifft es nicht auch auf mich zu? Obwohl man ja eigentlich ein funktionierendes Leben hat und selbst wenn manches zutrifft, für sich selber eigentlich sagen müsste, naja, aber ein Fall für die Psychotherapie bin ich nicht.
Ja, das ist Das ist, glaube ich, einfach, wenn der Kopf dann anfängt, ne, zu denken, aber das passt und das passt und ja, habe ich das doch. Und also ich breche das mal so runter. Das ist so, wie wenn man das Kind kommt aus dem Kindergarten und sagt, bei uns sind Läuse. Auf einmal fängt es am Kopf an zu jucken, ne?
Genau. Ja, es ist dasselbe Phänomen.
Ja, das denke ich auch. Ja. Und achso, erzähl weiter.
Nee, ich wollte in dem Punkt nur noch sagen, und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir in unseren Selbsthilfegruppen ganz klar auch wollen, dass Leute kommen, die jetzt sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, ohne die Diagnose zu haben. Und ich hoffe sehr, dass sie dann nicht immer rausgehen, bestärkt darin, dass sie in jedem Fall auch ADHS haben und die Diagnose brauchen, sondern vielleicht auch manchmal für sich selber erkennen, hey, ich habe zwar in dem Bereich die Probleme, aber die sind vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei anderen, die jetzt in dieser Gruppe waren. Oder wie ein Junge, der mal in einem Camp dabei war, das sich organisiert hatte für verhaltensauffällige Kinder und der eher zu den Braven gehört hatte, dann am Ende des Camps sagte, hey, jetzt weiß ich nach diesem Camp wenigstens, wie ich nicht werden will.
Ich glaube allerdings auch, diese Selbsthilfegruppen sind, finde ich, auch schwierig für Menschen, also was ich aus der Psychotherapie so ein bisschen weiß, ich habe auch jahrelang bei uns so einen Psych-KG-Dienst gemacht, dass viele halt sagen, naja, aber wenn ich mir den anhöre, da habe ich ja diese Probleme, habe ich ja gar nicht, oder meine Probleme sind ja dann Scheiß dagegen. Und ich glaube, da muss man den Leuten auch, ja gut, deine Probleme sind für dich anders gewichtet, aber das heißt ja nicht, dass es nicht Probleme sind.
Das stimmt. Wenn es wirkliche Probleme sind und wenn jemand durch diese Probleme auch belastet ist, dann soll man die nicht kleinreden. Aber wenn ich als jemand, der in Deutschland lebe, denke, dass ich immer kurz vor der Verarmung stehe, weil ich mich mit Elon Musk vergleiche, dann ist es vielleicht manchmal auch hilfreich, in andere Länder und deren Lebensstandards zu schauen und festzustellen, naja, aber so schlecht geht es mir vielleicht auch nicht. Und für die Psyche gilt es genauso.
Ja, das ist richtig.
Welche Rolle spielen bei ADHS-Erkrankungen die Angehörigen und wie können die wo können die sich Unterstützung holen? Wahrscheinlich auch bei euch, bei ADHS Deutschland e.V., aber was kann man denen noch mit auf den Weg geben? Wie können die umgehen
damit? Also, vielleicht fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an. Es ist in jedem Fall sehr wichtig, dass jemand, der von der ADHS betroffen ist, sei es als Kind, sei es aber auch als Erwachsener, von Menschen umgeben ist, die jetzt nicht nur Verständnis für das Störungsbild haben oder vielleicht auch für die Eigenheiten dieser Person, sondern die auch mithelfen, Strukturen zu setzen und einen Alltag zu bewältigen, den man alleine vielleicht nicht so bewältigen kann. Ja, beispielsweise im Podcast, dass man jemanden hat, der dann eben auch mithilft, einen Rahmen zu schaffen,
weiß
der
gar nicht, funktioniert, wen du meinst.
Und es alles nicht ausartet in stundenlanges
Gerede,
obwohl ein Name ja schon im Grunde das zum Programm gemacht hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das ist wie wenn ich ADHS-Kabarett machen würde. Das ist vielleicht glaubhaft und überspielt ganz wunderbar, was man sonst für Probleme hat. Also da ist es ganz wichtig, dass man jemanden hat. Und natürlich sind Eltern, die einen gut strukturierten und ritualisierten Alltag für ihre Kinder schaffen, das Beste, was einem ADHS-Kind passieren kann. Genauso wie Partner, die einfach Verständnis für das Problem haben, aber gleichzeitig auch mithelfen, dass die Dinge, die im Alltag einfach erledigt werden müssen, auch gemacht werden. Also ohne meine Frau hätte das Finanzamt wahrscheinlich schon meine Erschießung beantragt. Einfach weil ich Steuer und Steuererklärung und das alles einfach abgrundtief hasse und nur die Drohung mit dem Tod oder kurz darunter die Schätzung mich dann dazu bringen, diese Erklärungen abzugeben.
Aber ich glaube, da bist du nicht allein in Deutschland, ne? Hat jetzt nichts mit ADHS zu tun. Ich glaube, dass viele Milliarden Menschen auf der Welt eine Steuererklärung hassen.
Ja, ne? Das stimmt schon. Aber die meisten Menschen schaffen es dann doch, sie irgendwann zu erledigen, im Bewusstsein, dass sie einen Vorteil für sie selbst darstellt und brauchen oder schaffen es dann auch mit einem noch einigermaßen erträglichen zeitlichen Abstand zu dem Moment, zu dem man einfach auch negative Konsequenzen zu gewärtigen hat. Ja, aber das ist ja eben Kernpunkt, kleine Abschweifung, ADHS-typisch, wie man die ADHS auch erkennen kann. Was ich ja vorhin schon sagte, ich werde immer wieder auch gefragt bei Kindern, ja, was ist denn ADHS, was ist zum Beispiel eine Sozialverhaltensstörung? Und dann sage ich immer, naja, ein ADHS-Betroffener macht manchmal den Scheiß im vollen Bewusstsein, dass das negative Konsequenzen haben wird. Und das ist so, dass er Sachen sagt, obwohl er weiß, dass die Lehrerin da not amused sein wird, in dem Moment zumindest aber nicht daran denkt und die Reaktion einfach nicht antizipiert und das einfach rauskommt. Oder eben als Erwachsener dann so lange wartet mit irgendwelchen Dingen, die er erledigen muss, bis im Grunde in jedem Fall ein Nachteil daraus entstanden ist, weil man Strafzahlungen hat oder weil man irgendwas anderes dann zusätzlich tun muss, hätte man es früher erledigt, wäre es besser gewesen. Aber um zu dem Punkt zu kommen, auch was kann man tun auch für die Angehörigen? Natürlich haben wir eben auch Beratung für Angehörige bei uns im ADHS Deutschland und sehen das auch ganz klar als etwas, also ein Umfeld, das unterstützt werden muss, das auch Hilfen braucht. Nicht immer zwangsläufig professionelle Hilfen, aber zumindest auch ein Verständnis dafür, dass auch jemand, der mit einem ADHS-Kind zusammenlebt, manchmal eine Erholung von einem ADHS-Kind braucht. Oder dass jemand, der jetzt einen Partner hat mit ADHS, auch durchaus sein eigenes privates Leben ohne den ADHS-Betroffenen kultivieren muss, weil es halt vielleicht im Alltag manchmal auch zu viel wird, sich die ganze Zeit mit dem Chaos auseinanderzusetzen. Und die Tipps oder die Unterstützung, die man dann als Angehöriger bekommen kann, das sind ja oftmals nicht Sachen, die jetzt wirklich wieder ADHS-spezifisch sein müssen, sondern da geht es ganz viel darum, dass man sich selbst sieht, dass man sich selbst ausschützt, dass man aufgerieben wird, dass man irgendwo auch seine Grenzen sieht, dass man Wege findet, wie man sich immer wieder auch aus der Situation rausziehen kann und erholen kann. Und dass man das auch nicht als negativ oder irgendwie schon fast scham- oder schuldbehaftet sieht, wenn man an einer bestimmten Stelle irgendwann auch mal sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt auch mal wieder was anderes machen oder im schlimmsten Fall auch bei einer Partnerschaft dann sagt, ey, ich gehe zugrunde, wenn ich in dieser Beziehung weiterlebe. Einfach weil das Chaos, die Impulsivität, das Verhalten meines Partners einfach mich in dem Maße unglücklich macht, dass es keinen Sinn macht aus Helfersyndrom oder was für eine Motivation auch immer jetzt da länger dran zu bleiben und weiterzumachen.
Du sagst aber auch dann ganz klar, als Angehöriger auch ruhig nicht in Watte packen, sondern auch ruhig Grenzen setzen und auch ganz klare Grenzen aufzeigen.
Ja klar, weil es ist ja nicht Boshaftigkeit, aber wenn ich jetzt beispielsweise als Kind hätte tun und lassen können, was ich wollte, hätte ich noch viel schlimmere Sachen gemacht als die ich so oder so gemacht hätte. Einfach, weil natürlich auch, wie ich es vorhin sagte, die Konsequenz, die mich erwartete, dann ab einer bestimmten Grenze so massiv war, dass ich diese Grenze nicht überschritten hatte. Und diese Grenze waren ja eben die Strukturen und die klare Kante, die halt meine Eltern oder andere Personen, zu meiner Zeit ist es ja so gewesen, dass wenn man irgendeinen Scheiß gemacht hat, ja auch irgendein Passant einem noch eine gescheuert hatte, dass man diese Grenzen eben nicht überschritten hatte und dass diese Vorgaben immer wieder auch bekräftigt wurden und man nicht gesagt hatte, ja, ey, komm, das ist irgendwie sein ADHS, die Familiengeschichte, was immer man als Entschuldigung dafür vorbringen kann, um damit zu rechtfertigen, dass man diesem Verhalten keine Grenze setzt. Und die Realität ist doch, irgendwann im Leben sind wir für uns selbst verantwortlich und niemand wird, abgesehen davon, er ist irgendwie König oder sonst irgendwie von jeder Verantwortung befreit, später ein Leben führen, in dem er nicht gezwungen ist, sich selbst zusammenzureißen und für sich selbst auch bestimmte Dinge zu tun.
Streiche König, setze Präsident der USA.
Ich wollte das jetzt nicht so aussprechen. Ich habe noch vor, irgendwann in die USA zu reisen.
Ja, weil die NSA hört ja sowieso mit.
Es ist auch tatsächlich auch mal eine Diskussion gewesen, die wir auf im ADS Deutschland, aber eigentlich mehr so auf Facebook hatten, natürlich auch mit Leuten von außen, ob Trump ADHS hat.
Darauf wollte ich hinaus. Also, er hat ja auch schon ein sehr großes Geltungsbedürfnis und ich könnte es mir gut vorstellen.
ADHS-Symptom ist.
Nee, aber bei ihm finde ich das schon extremst.
Ja, eben. Aber das wäre dann eigentlich ein Punkt, wo ich dann auch sagen würde, nee, das ist es nicht. Also ich habe damals für mich gesagt gehabt, und selbst wenn er noch so viele klar erkennbare Symptome einer ADHS hätte, ich weigere mich
mit dem
in irgendeiner Hinsicht mit ihm gemein zu machen, also die ADHS mit ihm zu teilen.
Er wird quasi ausgeschlossen aus der ADHS-Gemeinschaft.
Also ich sag's mal böse. Man guckt ja, wenn man ADHS lässt, auch gerne mal so, wo wird's noch vermutet? Bei Albert Einstein geht man stark davon aus, dass er ADHS hatte. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, sucht dir mal nicht nur die Guten, auch bei Hitler ging man davon aus, dass er ADHS hatte. Habe ich mal irgendwann gelesen. Also.
Ja. Aber das, glaube ich, ist auch so eine Folge eines Verständnisses der ADHS, das immer breiter geworden ist. Also mit Einstein habe ich mich auch auseinandergesetzt und Einstein hat nichts von einem ADHSler. Das ist auch sowas, klar, so Leute, da ist man dann gern dabei, dass man sagt, hey, das ist der zerstreute Professor, den hätten wir gerne in der Community. Ja. Ich bin ADHS, Einstein ein bisschen näher, persönlich auch ein bisschen näher, wenn er auch ADHS hätte wie ich. Das verbindet uns auf eine ganz intime Art und Weise. Aber Einstein war ein vollkommen kontrollierter und berechneter Mensch. Und sein Spitzname als Kind war Pater Langweil. Den Spitznamen hat ihm seine Gouvernante gegeben, weil er einfach ein total fades Kind war, als alles andere als hyperaktiv oder sonst irgendwas. Und es ist auch nicht so, dass er irgendwie, wird oft gesagt, dass er ein schlechter Schüler war. Das war er nicht. Er war in München auf einem extrem antisemitischen Gymnasium. Und irgendwann, sein Vater ist ja dann pleite gegangen, ist die Familie nach Mailand umgezogen. Er ist in München geblieben und hat dann quasi so Pension bei, glaube ich, Eltern von einem Freund oder irgendwo gewohnt gehabt. Er hat es aber dann nicht mehr ertragen, wie er behandelt wurde in diesem Gymnasium, einfach aufgrund seiner Religion, seiner Herkunft vollständig nachteilig. Er ist in die Schweiz gegangen, hat versucht, sich an der ETH aufnehmen zu lassen, konnte ja da so eine Prüfung schreiben, ging damals noch ohne Abitur, ist durchgefallen, wegen Physik oder glaube ich auch wegen Mathematik, hat dann aber einfach in der Schweiz das Abitur auf einem regulären Gymnasium im Aargau nachgemacht und hat dann eben angefangen zu studieren. Das heißt, er wusste ganz genau, was er wollte, er war sehr gut kontrolliert, er war gut begabt. Aber man geht auch heute davon aus, dass seine erste Frau, Mileva Maric, die bessere Mathematikerin und dass sie mindestens so viel
Anteil
an dem Nobelpreis verdient hätte wie er.
Ja, damit wir nochmal kurz wissen, wie wir jetzt am besten weitermachen, was sagt deine Zeit?
Meine? Noch hat niemand in meiner Familie an meine Tür geklopft und gesagt, wir wollen aufbrechen. Irgendwann fahren wir jetzt dann zum Essen.
Okay, dann machen
also,
wir.
Also die Frage, die ich dann hätte, wäre, hättest du denn Lust, dass wir vielleicht noch einen zweiten Teil, wenn du dann nochmal Zeit hast, am Wochenende oder so, anschließen?
Können wir machen, also wenn es für euch sinnvoll ist. Ist eigentlich ganz lustig. Ich unterhalte mich ja ganz gern mit euch.
Also deswegen, ich finde es nämlich auch, wir hätten nämlich auch noch wirklich eine ganze Reihe an Fragen. Und damit wir aber nicht nur starr in diesem Fragen-Korsett bleiben. Diese Abschweiferei finde ich eigentlich auch immer ganz launisch. Also ja. Von daher.
Nee, dann lass uns doch jetzt gleich einen neuen Termin ausmachen und die Technik funktioniert ja auch hervorragend.
Ja, ich würde auch nochmal zu Sascha kommen.
Das und dann sehen wir uns übermorgen nochmal.
Genau.
Alles klar.
Das ist lustig mit euch.
Also, bei ebenso. Ciao.
Viel Spaß, ciao.
Das war Teil 1 unserer Sonderfolge zum Podcast-Hohn 2026 mit Dr. Johannes Streif vom ADHS Deutschland e.V. Wir hoffen, ihr konntet schon in diesem ersten Teil viele spannende Einblicke in die Arbeit des ADHS Deutschland e.V. mitnehmen. Vielen Dank an Johannes für dieses offene, informative und menschlich wirklich schöne Gespräch. Und es geht schon bald weiter. Teil 2 erscheint bereits am 21. März 2026. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Speer.